Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein Gast heute ist Tom Andreas. Tom ist NLP-Lehrtrainer und NLP-Lehrcoach und er ist seit 1987 in der Erwachsenenbildung tätig. Tom hat Philosophie, Germanistik, Ethnologie, Soziologie und Psychologie studiert. Und außerdem hat er noch Zusatzausbildungen in verschiedenen Methoden der humanistischen Psychologie und der systemischen Arbeit. Tom bildet in Köln und auf dem Metaforum in Abano in Italien in werteorientiertem, professionellem NLP aus und er legt Wert auf authentische und wertschätzende Kommunikation. Herzlich willkommen, Tom.
Hallo Ingrid, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Tom, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Naja, das Wichtigste vielleicht erstmal so vom Hintergrund, von der Biografie. Ich habe in verschiedenen Berufen gearbeitet, also das Lebenserfahrung ist ein ganz relevanter Aspekt bei den ganzen NLP-Formen. Deswegen ist für mich meine Reisen, meine Arbeit als Journalist und Ähnliches vielleicht von mehr Relevanz als das eigentliche Studium.
Ja, das stand doch gar nicht auf deiner Homepage. Ne? Ich wusste gar nicht, dass du mal Journalist warst. Wie spannend, ja.
Ich habe als Journalist gearbeitet. Das ist immer so eine interessante Frage, ob man was isst oder ob man was tut. Ja? Und ich habe mich nie als Journalist im engeren Sinne verstanden, weil dazu war ich zu viel auf anderen Beinen parallel unterwegs. Aber was mich sicherlich auszeichnet insofern, ist, dass ich in verschiedenen Formen und verschiedenen Berufen länger und auch intensiver gearbeitet habe, mitunter über Jahre. Mhm. Und mitunter auch sehr viel parallel. Also ich bin einfach jemand, der am Menschen interessiert ist und das zeigt sich auch ein ganzes Stück in meiner Biografie.
Ja, und zeigt sich sicherlich auch darin, dass du ja auch NLP machst und deswegen auch an dich die Frage, die ich hier allen immer am Anfang stelle, wann ist denn dir NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Das erste Mal war es Anfang der 80er Jahre in den USA und ich war auf den Spuren, als junger Student noch auf den Spuren der humanistischen Psychologie in Esalen, in Big Sur und da begegnete mir dann jemand, der mir was von NLP erzählte. Und ich fand es ziemlich furchterregend. Und ich als junger, tiefsinniger Geisteswissenschaftler habe gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Da sagt jemand, mach die Augen zu und dann machst du die Augenfarben anders, dann ist die Welt anders und dann machst du die Augen wieder auf und alles ist anders. Und da habe ich gedacht, damit kann ich nicht viel anfangen. Und in der Tat war das auch die Zeit, wo NLP in bestimmten Businesskreisen und im Vertrieb so begann, auf die Bühne zu klettern. Und jetzt nicht nur Tony Robbins und so, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Leute. Und mir war das ziemlich zuwider. Ich habe in der Zeit schon begonnen, an der Erwachsenenbildung zu arbeiten und meine innere Idee dafür zu entwickeln, wie ich Menschen weiter unterstützen kann und wie man weiterhin auch forscht und Geistesforschung betreibt, auch mit anderen gemeinsam und an Beziehungsqualitäten was tut. Und fand das dann hinreichend erschreckend auf der Bühne mit Leute, die hinten ihr Sakko zugeknüpft haben, um dann Phobietechniken zu demonstrieren. Also, ja, das sind furchtbare Dinge. Über die muss man gar nicht, glaube ich, mehr so viel erzählen. Aber das war sehr abstoßend und auch widerwärtig von meinem Menschenbild her und hat mich dazu gebracht, lange von NLP Abstand zu nehmen. Dann kam aber auch in den späten 80ern, Anfang der 90er immer mehr Leute aus meinem Umfeld und wir haben damals sowas begonnen, wie was man später dann Coaching nannte, sowas wie Therapie für Gesunde zu entwickeln, was natürlich ein unsinniger Name ist. Die Leute haben nicht verstanden, was wir damit meinten, obwohl das am meisten Ausdruck für unsere Haltung. Und Therapie für Gesunde haben wir dann versucht zu machen oder zu verstehen und in einzelnen Gesprächen, Beratungsgesprächen ohne Beratung uns versucht und ausprobiert und sind, wie wird man hier im Rheinland sagen, ziemlich rumgeeiert in der Angelegenheit, bis wir so einen Weg gefunden hatten. In der Zeit waren ein paar Kollegen auch auf Seminaren, haben erzählt, was sie da erlebt hatten, ohne den Titel zu erwähnen. Und ich fand das hochspannend und habe gesagt, mein Gott, das ist klang toll, was du da gesagt hast, wie hießen das Seminar? Und dann sagten die NLP-Einführung oder NLP sowieso und NLP mit sowieso. Und ich war interessiert und dachte, komisch, das ist jetzt NLP, habe ich aber ganz anders im Kopf. Und das ging mir mehrfach so, bis ich irgendwann nicht drum herum kam, NLP näher kennenzulernen. Und habe dann einfach als Mensch, der in einer Bildungseinrichtung geleitet hat, dann gesagt, okay, ich lade mir mal jemanden ein. Und dann kam, wie es der Zufall will, eine Trainerin aus Berlin, das war damals die Waltraud Tragiser, und hat begonnen, ihre Dinge anzubieten und dann habe ich das wertekompatibel gut gefunden und habe gesagt, mach erstmal so ein Wochenseminar, einen Kollegen da reingesteckt, der sich das angeguckt hat, der fand das prima. Und so haben wir dann mit einer frisch gebackenen Trainerin den ersten Practitioner angeboten, wo ich dabei war. Und habe da begonnen zu entdecken, gerade als ich verstanden habe, dass Gregory Bateson, den ich heute noch als den Großvater des NLP bezeichnen wollte, dahinter steckt, verstanden, dass es eigentlich um Modellierkunst geht, um das tiefere Verstehen von einer Art, uns entwickeln einer Art von Metasprache für subjektives Erleben. Als mir das bewusst wurde, war ich sehr fasziniert und habe fortan eigentlich diesen NLP-Pfad nicht verlassen. Ich habe jetzt über 70 Practitioner gemacht und bin also da insofern immer noch dabei und immer noch lebendig in verschiedene Richtungen unterwegs. Also es gab und gibt im NLP für mich sehr viel zu tun. Diese zweite Welle oder, wenn man so will, auch dritte Welle im NLP, wo es immer wieder um das Neuerfinden, das sich selbst neu erfinden geht, bin ich dem NLP sehr verbunden. Das hat auch meine Vorstandszeit geprägt im DVNLP und ich versuche heute noch einfach NLP immer wieder als Modellierkunst, als die Modellieransicht, die Haltung des Modellierens zu verstehen. Im Grunde ist das, was Gregory Bateson ausgezeichnet hat, oder wenn man so will, einen Ethnologen, der die wissenschaftliche Form der teilnehmenden Beobachtung sehr gut kennt. Also rein in den Stamm, wenn man so will, rein in die andere, in die fremde Kultur, mitleben mit den anderen und von da heraus eine Metasprache haben, indem man das, was man erlebt, beschreiben kann. Das gibt eine ungeahnte Perspektive für neue, verschiedene Sichtweisen auf die Welt. Und wir sind in der Regel sehr monofixiert, sehr auf die eigene Grundkultur bestimmt. Und das weißt du als Linguistin natürlich auch.
Ja, das heißt, für dich ist jetzt NLP auch eine Möglichkeit, mehr zu sehen als sozusagen nur das eigene Modell der Welt.
Absolut. Und es ist nicht nur ein eigenes Modell der Welt, sondern wir wissen ja oft gar nicht, wie tief wir in einem Modell der Welt drinstecken, wo wir schon gar nicht mehr glauben, dass es unser eigenes ist. Die Schwierigkeit, an diesen Untergrund des Nichtwissens zu kommen, ist ja vielleicht erstmal schwer zu denken, aber dann noch nachvollziehbar. Ich bringe dir mal ein Beispiel, es geht mir gerade durch den Kopf, von Buckminster Fuller. Vielleicht ist dir der Name bekannt, aber auf jeden Fall lohnenswert, nochmal danach zu forschen. Buckminster Fuller, der, als seine kleine Nichte ihn gefragt hat, ein kleines Mädchen, sag mal, Onkel Bucky, warum geht eigentlich die Sonne unter? Und er sagte, wir hatten dir den Quatsch erzählt. Die Sonne geht überhaupt nicht unter. Und hat ein Modell gebaut, wo er sozusagen auf den Globus er mit der Kleinen an den Ort ein kleines Pappfigürchen gebaut hat, geklebt hat, eine Stehlampe genommen hat und die Kugel dann von dem Globus genommen hat und ihr erklärt hat, wie die systemischen Zusammenhänge insgesamt sind. Und darüber hat die Kleine dann verstanden, dass die Sonne nicht untergeht und die Erde keine Scheibe ist. Und sie, sprachlich bin ich interessiert, weil wir erzählen unseren Kindern immer noch, die Sonne geht unter, guck mal, wie schön ist der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wenn man tiefer nachdenkt, impliziert, dass die Welt eine Scheibe ist. Aber sie ist keine Scheibe mehr, ja? Weil dann, wenn die Scheibe so ist, und er sagte deswegen, das Büchlein, was ich dir ans Herz legen kann, ist dann, wie heißt es noch, Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde. Also so hat er ihr erklärt, dass das Raumschiff sich immer weiter um die Sonne dreht und die Sonne halt ein Fixstern ist. Und so hat die Kleine, die meines Wissens, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, auch Physikerin geworden ist, wen wundert's. Ja, weil sie sehr früh eine Idee, eine Konzeption erlebt hat auch. Und deswegen ist NLP für mich ein besonderer Zugang, weil es ein Erfahrungswissen vermittelt. Das ist vielleicht das Wichtigste. Wenn ich eine Trainingsinfoabende habe, dann sage ich den Leuten in der Regel auch, neben dem Wissen, was sicherlich auch kostbar ist, was ihr kriegt, das modellierte Wissen, ist das Wichtigste, dass ihr als reif erwachsene Leute miteinander hier arbeitet, Dinge ausprobiert, Dinge tut, erlebt und euer eigenes NLP beginnt zu schreiben. Denn es gibt keine formatierbare, im engeren Sinne formatierbare Struktur. Eine Struktur vielleicht schon, aber kein formatierbares Modell, wo man sagt, so ist es richtig und falsch. Ja, das gilt für das Nonverbale, wo man die gekreuzten Arme als Abwehr definiert, was hinreichender Unfug ist. Ja, wenn der andere genauso sitzt, ist das eine Art von Beziehungsmuster. Und mir geht es im NLP sehr darum, dass man nicht von der einen auf die andere Person guckt, sondern dass man das Element, wie Martin Buber sagt, das Zwischenmenschliche untersucht. Und die Struktur ist schwierig zu untersuchen, weil man immer Teil der gleichen Untersuchung ist.
Ja, jetzt hattest du mir im Vorfeld gesagt, dass noch was dich auszeichnet, dieser lösungsfokussierte Ansatz ist.
Ja, ich würde ihn auch lösungsfokussierend nennen, um der Suggestion zu entgehen, dass es eine Lösung gäbe. Man kann Lösung auf zwei verschiedenen Ebenen verstehen. Man kann Lösung verstehen, wie wenn der Rechner kaputt ist, gibt es eine Reparatur dafür. Das ist dann die Lösung für das entstehende Problem. Das meine ich nicht. Ich nenne es manchmal physikalische Lösung oder eine Objektlösung, sondern eher die Idee der alchemischen Auflösung, also eine Auflösung von etwas. Im Grunde geht es in der lösungsfokussierenden Arbeit eher um eine dekonstruierende Arbeit. Also die Annahme, die wir haben, oder die ich auch habe und teile, ist die, dass es eigentlich dass das eigentlich alle Ressourcen, wie wir im NLP auch schön sagen, oft aber das nicht wirklich verstehen häufig, es sind alle da, alle Kompetenzen, alle Ressourcen da, um ein angemessenes und gutes Leben führen zu können oder seine Dinge, seine Aufgaben, wie das Leben einem ins Buch schreibt, zu bewältigen. Wenn ich aber nur fokussiert in die Welt gucke, dann übersehe ich bestimmte Optionen und Möglichkeiten. Und der erste Weg der Veränderung ist, die Wahrnehmung zu erweitern, in komplexer Hinsicht auch. Das heißt, dann habe ich einen Zugang zu mehreren Optionen und die können mein Handeln besser bestimmen. Also Auflösung heißt eigentlich eher Auflösung des momentanen Problemfokus. Denn die Menschen, die vor mir sitzen, sind ja nicht identisch mit dem Problemfokus. So habe ich, wenn ich in einem Coaching mit jemandem arbeite, immer gleich zweierlei. Ich habe die reif erwachsene Person vor mir sitzen, die aber im Moment zu diesem Zeitpunkt bezogen auf diesen Kontext, in diesem Rahmen, einen spezifischen Fokus hat. Und wir arbeiten an dem Fokus der Person und nicht an der Person selbst. Ja. Also die Person haben kein Problem, sondern sie schauen in die Welt, sodass ein Problem entsteht. Also wenn man so will, kann man an der Wahrnehmung arbeiten. Das geht oft verloren, weil wir natürlich in einem Beratungskontext, wo wir ein Wissen haben oder ein Produkt, was wir vermitteln, ganz anders denken können. Dann ein Lösungsmodell für ein bestimmtes Problem zum Beispiel. Mhm. Mir geht es eher um Auflösung der Sichtweise. Ich hatte, als ich Vorstand war im Dachverband im DVNLP, das war Anfang der 2000er, habe ich auch allen Ernstes mal vorschlagen wollen und das auch getan, dass man das NLD nennt, neurolinguistisches Deprogrammieren. Also mir geht es eher um die Idee, diesen lästigen Ansatz von Programmieren und von Kabel im Kopf und ich manipuliere dich und so weiter mal aufzulösen, sondern stattdessen mehr diesen lösungsfokussierenden Gedanken zu nehmen und zu sagen, unbrauchbar gewordene oder kontextuell anzupassende Muster können verändert werden, aber erst durch Erkenntnis. Also wenn man will, ist ein erfolgreiches NLP aus meiner Sicht im Coaching oder im Training nur dadurch erkennbar, dass man zunehmend, erstaunlicherweise zunehmend weniger Probleme hat, ohne genau zu wissen, wie es zustande kommt. Ja. Sondern nicht, dass man jetzt für ein bestimmtes Problem ein bestimmtes Lösungsformat hat, womit man was tut. Das ist vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aber es geht eher um die Idee, dass wenn wir sagen, dass der Fokus das Problem ist, dass wenn wir diesen Fokus auflösen, ich mich wiedererinnere, welche Kompetenzen und Ressourcen in der Gegenwärtigkeit liegen. Also wenn wir hier im Hier und Jetzt sind, haben wir im Grunde kaum Probleme oder keinerlei Probleme. Es ist ein angstfreier Raum in mir. Jetzt sitzt du da, ich sitze hier, uns geht's gut, wir unterhalten uns miteinander oder im Moment rede ich. Und dann ist es sowas wie eine gemeinsam geteilte Gegenwart, die wir hier erzeugen können und die ist angstfrei. Ja. Schwieriger wird es, wenn etwas anderes hineintritt, und dann müssten wir quasi daran arbeiten. Dann gucke ich aber weg, gucke woanders hin und sofort bin ich wieder aus dem Kontakt. Also wenn wir in Beziehungen denken, müssen wir lernen, uns systemisch zu denken und nicht nur Sender-Empfänger-Modelle. Das alte NLP-Modell war noch sehr stark NLP 1.0 nenne ich es manchmal, sehr stark mechanistisch gedacht. Ja. Es stammt auch in dem Rahmen, im Zusammenhang noch des Behaviorismus. Und obwohl die ersten kybernetischen Modelle erster Ordnung schon bekannt waren und Bateson der Lehrer war, hat es noch längere Zeit gedauert, bis es etwas tiefer eingedrungen ist, auch in die Substanz des Handelns. Ja. Und heute würde ich sagen, haben wir eine viel bessere Idee dazu, selber Teil und Gegenstand der Untersuchung zu sein. Und das sind wir ja immer. NLP. Deswegen ist NLP eine Art von Metamodell für subjektive Erfahrung und für Kommunikation. Und insofern immer hilfreich und immer wieder neu sich selbst erfinden, weil natürlich passieren ständig neue Dinge in der Welt und die müssen wir besser verstehen. Also ist für mich, und das ist auch nochmal ein politisches Mandat für mich, sind wir im NLP auch ganz viel mit aufklärerischen Tendenzen auch verbunden. Und NLP ist eine sehr gute Aufklärungsmöglichkeit aus meiner Sicht. Und es wird häufig so verkauft, leider, was sind die Strategien und die Tools für eine Art von Beeinflussung anderer? Ja, damit alleine schon dieser Gedanke der Beeinflussung anderer ist eigentlich irrsinnig, ja, weil wir müssten verstehen, dass wir uns selbst zur gleichen Zeit ja auch beeinflussen. Also dieser grundlegend systemische Gedanke, der, wenn ich finde, sehr heilsam und sehr wesentlich ist und auch nur auf dem Nährboden entsteht aus meiner Sicht auch eine komplexe und angemessene Zukunft, der müsste im NLP, und dafür stehe ich auch ein Stück ein, noch mehr einsickern, noch mehr durchdringen. NLP hat diesen manipulativen Charakter sehr stark in diesen Vertriebszweigen angenommen und ist damit auch populär geworden. Die andere Seite fristet manchmal so ein bisschen Hintergrunddasein. Aber ich glaube das nicht, dass das notwendig ist. Und ich denke auch, dass mit den Anpassungsbewegungen, zum Beispiel in der modernen Industriewelt, also das, was jetzt unter Agilität oder schöne neue VUCA World und so weiter, diese Buzzwords, die dafür dastehen, dass in der Welt eine höhere Anpassungsgeschwindigkeit und Notwendigkeit vonnöten ist. Da ist NLP als Flexibilitätstraining, als subjektives Erfahrungstraining ganz, ganz, ganz viel wert. Und das ist so ein Stück die Zukunft des NLP, wo ich auch sehe, wo es hin kann.
Ich habe ja in den Eingang, als ich dich vorgestellt habe, auch gesagt, du stehst für authentische und wertschätzende Kommunikation.
Naja, sollte.
Naja, das klingt für mich jetzt so, dieses Systemische, dieses Gegenwärtige ist dir ja auch ganz wichtig, dass das für mich gerade gut zu dem passt, was du mir gerade erzählt hast. Und dann hattest du mir ja auch im Vorfeld gesagt, dass du sagst, ja, Sprache ist so etwas, das dich total fasziniert. Deswegen hast du ja auch eben gesagt, na, nicht Lösungsfokussierte, sondern Lösungsfokussierende.
Ne? Genau, und das will markieren, dass es ja ein Prozess ist. Ne? Wenn du lösungsfokussiert, dann setzt das, du bist ja auch Linguistin, setzt das voraus, dass es ein visualisierbares oder ein vorstellbares Objekt bereits gibt. Ja? Lösungsfokussiert ist ein abgeschlossener Prozess. Aber etwas, was noch offen ist, kann nicht abgeschlossen sein. Also wenn ich lösungsfokussierend sage, dann habe ich einen offeneren Prozess. Vielleicht liegt es aber auch an meiner rheinländischen Natur. Wir Kölner, wir können ja sagen, ich bin am Dunnermache. Wir haben das, was der Engländer noch mit I'm doing hat. Diese Prozessform haben wir im Deutschen verloren, im Hochdeutschen. Ja? Im Rheinländischen gibt es die, wie gesagt, noch im Kölschen.
Ne? Du, ich komme ja auch aus dem Rheinland. Ne?
Ach, also, ich bin am Dunnermache, ist dir dann sehr geläufig.
Ist mir ganz geläufig als Art, genau darzustellen, ja, ich bin doch gerade noch dabei, es zu tun. Genau.
Ja. Aber Sprache, was du gerade angesprochen hast, ja. Und zwar in sehr unterschiedlicher Weise. Es gibt einmal die syntaktische Struktur, also den Satzbau und die Art und Weise, sich unsinnige Sätze zu konstruieren, die sich logisch oder die sich sinnvoll anfühlen, ist aber in erster Moment, ist aber nicht sind. Da fällt mir eine kleine Geschichte zu ein, dass ich einen Klienten hatte, da ging es um eine Entscheidungsfrage in einem Coaching. Wir hatten das Thema besprochen und dann war noch ein bisschen Zeit übrig und er sagte, kann ich Ihnen noch was persönlich, Sie noch was persönlich fragen? Ich sage, bitte. Ist aber sehr privat, sehr persönlich. Und dann dachte ich, ja, nur zu. Und dann sagt er, ich hätte so gerne wieder eine Beziehung, kann man da was machen? Und ich musste dann so meine rheinischen Schalk im Nacken irgendwann sagen, bei mir leider nichts, ich bin schon vergeben. Und dann hat er gesagt, da muss er lachen, ich meinte sie gar nicht, sagte ich, das habe ich für wahrscheinlich gehalten. Aber dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie so denken, wie wörtlich, in der Wörtlichkeit, wie Sie es gerade gesagt haben, dann halte ich das für ein unpassendes Unterfangen, dann wird es nicht gelingen. Wieso, was ist denn falsch an mir? Nächste Verknüpfung. Und ich habe gesagt, an Ihnen ist in meiner, soweit ich das beurteilen kann, gar nichts falsch. Aber die Art und Weise, wie Sie denken, hat eine Struktur, wo Sie sich den Wunscherfüllung verunmöglichen. Denn wenn du zum Beispiel auch an Beziehungen denkst, dann denkst du in der Regel an eine Art von Pärchen, ob das nur an den Hand ist oder wie auch immer. Alleine, um eine bildhafte Illustration zu haben. Und wir können nicht Worte hören, ohne uns automatisch eine innere sinnliche Repräsentation zu machen. Ja, selbst wenn die Leute sagen, ich denke an nichts, wenn du ein Wort wie Kritzewitzewumpf sagst, dann ist das nichts trotzdem etwas, was sie innerlich illustrieren, ob als Lakritz oder als Kritzelkratzel oder was auch immer. Und das ist nicht sinnvoll, deswegen sagen sie nichts. Tatsächlich, aber tun sie was. Und das innere Tun hat immer eine Wirkung. Also Worte machen Bilder oder Worte machen, wie wir im NLP sagen würden, Repräsentationen. Und wenn du jetzt denkst, ich hätte gerne eine Beziehung, dann hast du deinem Unbewussten, wenn man so will, die Suggestion gegeben, dass eine Beziehung habbar sei wie ein Objekt. Ist es aber nicht. Beziehung ist nicht als Nominalisierung, ist nicht Gegenstand der Wirklichkeit, sondern Beziehung ist ein sprachlicher Gegenstand, wenn man so will, der den Prozess zwischen zwei Menschen abbilden soll. Und man kann sich in dieser Abstraktion total verfangen, wie dieser Kerl. Dann sagte ich ihm, okay, wenn Sie dann denken, ich hätte gerne eine Beziehung, und Sie denken diese Worte, dann denken Sie an Beziehung. Und dann sagt er auch, ja, ich habe so unscharf so ein Pärchen im Kopf. Und dann sagte ich, wenn Sie dieses Pärchen im Kopf haben, dann sind Sie doch wahrscheinlich emotional berührt. Ja, sagt er, und traurig. Sagte ich, ich verstehe, wie Sie das Gefühl von Traurigkeit erzeugen. Denn einerseits begeistert Sie etwas, sowas möchte ich auch erleben oder haben. Andererseits aber, wenn er dann in die Welt schaut, wird er das sehen, was seiner Emotion entspricht. Also er wird überall Pärchen sehen. Ja? möchte gern Beziehung haben, das kennst du auch, ne? Das ist schon selbsterfüllende Prophezeiung. Oder wenn ich in Indien bin und wieder nach Köln komme, ist erstmal Köln überrannt von Indern und nach 3 Wochen verschwinden die alle wieder so langsam. Das heißt, man kennt diese Art von Wahrnehmungsfilterung und Priming, was wir haben. Und diese sprachliche Suggestion hat eine enorme Macht, über die wir jetzt durch NLP besser verfügen können und die besser beschreiben können und besser analysieren können. Wenn du also denkst, ich hätte gerne eine Beziehung, dann siehst du in der Wirklichkeit deiner Umgebung bevorzugt Beziehungen. Also eine sehr pfiffige Art, sich einsam zu machen. Weil du bist dann noch nicht in Beziehung, siehst aber immer nur Beziehungen, immer nur Pärchen. Und dann sagt er, naja, aber die Guten sind ja auch alle vergeben. Da habe ich gesagt, ein interessanter Satz. Wenn die Guten alle vergeben sind, wenn sie eine alleinstehende Frau sehen würden und sie würden sehen, dass sie eine Kette trägt oder ein schönes Schmuckstück, würden sie sofort denken, hat bestimmt ihr Mann ihr geschenkt. Und schon ergänzen sie ihre Wirklichkeitswahrnehmung in Richtung ihrer inneren Landkarte oder ihres inneren Konzeptes. Und das zu unterlaufen, ist Sprache ein sehr elegantes und ein geschmeidiges Werkzeug. Also dann sagt er, aber wie muss ich denn jetzt denken? Und da habe ich gedacht, das ist mal eine vernünftige Frage. Wie sie es denken müssen, wäre dann in der Form, auf wen möchten Sie sich denn beziehen? Also mit einer Frage, auf eine Frau. Dann sage ich, dann sagen Sie doch bitte mal den Satz, einfach nur mal anders. Ich möchte mich wieder auf eine Frau beziehen. Wenn du das tust, diesen Satz, so sprichst, ich möchte mich wieder auf eine Frau beziehen, entsteht die Struktur des Satzes wieder so rum, dass er selber wieder Teil als Subjekt des Satzes Akteur ist. Natürlich berührbar und er ist handlungsfähig. Wenn ich sage, ich möchte eine Beziehung haben, das ist wie mit Erfolg haben, Ziele, richtige Ziele haben, mal wieder etwas haben, bin ich getrennt und dissoziiert. Also eigentlich inaktiv. Bin ich aber aktiv im Teil des Prozesses, als aktives Subjekt, wie in der Transformationsgrammatik, dann kann ich sagen, ich möchte mich beziehen oder ich beziehe mich wieder auf eine Frau. Und dann sehe ich kein Pärchen mehr, sondern bin Teil der Interaktion. Und das ist ja spannend, weil das kann dann sein, dass es jetzt auf jeden Fall einen anderen Filter hat. Und so war es dann auch, so ging die Geschichte zu Ende. Wir hatten einen Termin verabredet. Es war Mai hier in Köln in der Nähe vom Stadtgarten. Ich habe gesagt, gehen Sie raus im Biergarten, gucken mal, was jetzt passiert, wenn Sie mal nicht über Beziehungen, sondern über Frauen nachdenken, wenn Sie sich beziehen wollen. Und tatsächlich sagte er mir nach 3 Wochen, dass wir ganz viel wieder alleinstehende Frauen wahrgenommen hat. Und er meinte dann, ich hätte ihn hypnotisiert. Das ist interessant. Ich habe gesagt, nein, ich habe sie, wenn, das knüpft an das, was ich eben gesagt habe, an, eher dehypnotisiert. Mhm. Ja. Geholfen, die unpassende Selbsthypnose wieder zu verlassen. Also das ist eher so die Idee, die ich über NLP habe, dass wir eine sehr kluge und substanzielle, brauchbare Beschreibungssprache für Kommunikation haben, also eine Metasprache. Und darüber haben wir eine Möglichkeit, unsinnige Kommunikation und auch tragische Kommunikation zu dekonstruieren. Denn die Wirklichkeit ist voller Möglichkeiten. Ja, das ist vielleicht auch eine Frage der Überzeugung. Aber viele Leute erleben die Wirklichkeit als einschränkend. Aber eigentlich ist selbst in schwierigen Momenten nicht die Wirklichkeit einschränkend, sondern unsere Art, auf die Welt zu gucken oder die Art und Weise, unser Denkmodell an der Welt auszuprobieren.
Wenn ich dich so höre, dann bin ich jetzt mal ganz neugierig darauf, weil du eben schon gesagt hast, na, Erfolg haben, da bin ich auch getrennt davon. Wie formulierst du dann in deinen NLP-Seminaren Ziele?
Naja, worauf zielst du ab? Oder ich könnte auch fragen, gibt es etwas, was du jetzt schon weißt, was du dir wünschst? Oder noch einfacher, wie soll es denn sein, ja, wenn es gut ist? Und jemanden ermöglichen, in eine gute Zukunft zu wandern, was wir im NLP sehr, sehr gerne und sehr gut tun, was ich für eine großartige Option halte, sich auf den Bodenanker in die Zukunft zu stellen und sich erstmal die Zeit nehmen, ja, in der inneren Sorgfalt, Achtsamkeit und gefühlvollen Qualität, sich erstmal die Zukunft auszumalen. Träumen oder wünschen können wir. Diesen Traum dann aber sozusagen zu verwirklichen und zu wissen, wie in der Arbeit mit Zielen, dass wir oft, wenn wir auf Ziele schauen, zum Beispiel vergessen wir oft das, was, dass wir ganz viel davon schon haben. Ja, so wie wenn ich jetzt Swahili lernen wollte und in Afrika mich im Winter gut bewegen wollte und ich weiß zufällig als Ethnologe, weil ich ein paar Sprachen schon kennengelernt habe, auch, dass man mit 500 Worten im afrikanischen Bereich sehr, sehr gut klarkommt. Also wenn ich jetzt Hakuna Matata aus dem König der Löwen kenne, was kann ich dann eigentlich noch an Prozenten vorweisen? Ja, dann sagen die meisten Leute, wie viel habe ich von meinem Ziel schon erreicht? Dann würden die sagen, ja, vielleicht ein 0,5%, 2%, ja nur 2 Worte. Das trifft aber nicht zu. Und so denken wir oft selbst auch als Menschen, dass wir auf ein Ziel schauen und in dem Moment, wo wir auf das Ziel schauen, anfangen, uns schlechter zu fühlen als vorher. Und das ist schade, das ist auch nicht notwendig. Ja, wir können sozusagen dann lernen, auf das zu schauen, wie wir den Prozess gestalten und wie es sich anfühlt, dahin gekommen zu sein und zu reden zu können. Also eigentlich heißt es so nicht, ich muss noch viel tun, ich muss nur noch 500 Worte lernen. 500 Worte lernen ist eigentlich gering. Jemand, der, wie ich vielleicht, noch nicht mit Sprachen umgehen gelernt hätte, der nicht gelernt hätte, wie man Sprachen lernt, der noch überhaupt keine Kulturtechnik dafür hätte, der wäre doch ein Nachteil mir gegenüber. Also kann ich nicht sagen, wenn ich mir ein Ziel stecke, gehe ich bei Null. So viele fühlen sich dann aber so. Und deswegen ist der Umgang mit Zielen sehr diffizil. Ja. Das ist ja ein Herzstück auch der lösungsfokussierenden Arbeit. Eigentlich den Prozess, die Qualität des Gehens zu ermöglichen und nicht so sehr auf Ziele zu fokussieren. Ziele ist wertvoll und gut, wenn ich objektivierbare Ziele habe. Also wenn ich weiß, wie es sein muss. Schau mal, ich bin heute Coach und bin sehr, und Lehrtrainer auch, aber als Coach auch. Und die Arbeit macht mir größtes Vergnügen und ich glaube, ich bin da gut zu Hause in der Arbeit. Also im Prozess des Coachings gut zu Hause. Und so kann ich in dem Prozess auch zu Hause sein, mich gut angekommen fühlen. Wie hätte ich denn darauf zielen können, als ich jung war? Da gab es das noch gar nicht. Da war der Begriff Coaching noch gar nicht da. Meine ersten Versuche mit Therapie für Gesunde mal beiseite gelassen. Also die Zukunft ist ja unbestimmt. Und wir können sie bestimmen. Ein Teil dadurch, dass wir versuchen, was zu objektivieren. Aber die Qualität des Gehens spielt für mich eine größere Rolle. Nicht wohin des Wegs, sondern wie gehst du? Wo entstehen neue Prozesse? Die Welt wandelt sich und nichts mehr gibt ein dauerhaftes Zukunftsversprechen ab. Hinter mir, was du nicht sehen kannst, hängt an der Wand ein großer Spruch, das ist so mein Mottosatz. Dem Gehenden legt sich der Weg unter seine Füße. Das heißt, dass du nur dadurch, dass du gehst, überhaupt eine Spur hinterlässt. Also wenn man es genau betrachtet, sind Ziele eigentlich das rückwärtsgewandt. Also Ziele entstehen hinter dir. Und da, so wie ich geworden, ist verrückt der Gedanke. Erstmal verrückt. Aber eigentlich ist Ziel das, was du erreicht hast. Guck mal, du sitzt hier, machst deine Dinge und du bist gerade angekommen in irgendeiner Angelegenheit, die für dich gerade wichtig ist. Hättest du darauf vor 20 Jahren zielen können? Auf gar keinen Fall. Da gab es die ganze Digitaltechnik noch nicht. Und so gestaltest du hier einen interessanten Kongress für viele Leute. Und wie hättest du das als Ziel haben können? Aber dadurch, dass du gehst und einfach deine Schritte tust, Schritt für Schritt, kommst du irgendwann immer mehr bei dir an. Also am Ende der Tage sozusagen ist das Ziel erreicht, was wir jetzt noch gar nicht haben können.
Das ist ein spannender Ansatz, weil ich gerade überlege, also in meinem Modell von NLP ist ja schon diese Idee von Ziele, wie möchtest du sein, was möchtest du sein, wo möchtest du sein, schon ein wesentlicher Aspekt davon. Und wenn ich Ziele definieren würde rückwärts, da kann ich jetzt noch eine Weile drüber nachdenken.
Wie bin ich denn die coole Frau geworden, die ich bin? Ja? Also dann kannst du darüber nachdenken und lernen aus deinen gemachten Schritten. Also was waren interessante, ressourcevolle Schritte? Das fragen wir uns ja in der Regel nicht. Ja? Mhm. Sondern wir fragen uns, wenn es irgendwie schlecht läuft, wie konnte mir dieser Mist passieren und der wird genauestens untersucht. Aber weißt du, versteh mich, wenn ich krank bin, dann ist in der Regel der NLP-Gedanke, der alte NLP-Gedanke, ich würde bewusst sagen, der alte NLP-Gedanke ist, wie werde ich wieder gesund? Ja. Aber die Gesundheit wird in dem Fall auch eher pathogenetisch verstanden. Das heißt also, wie kriege ich mich wieder repariert? Anstatt zu sagen, ich bin jetzt anders und wie werde ich weitere Schritte machen, die gut sind. Also in der lösungsfokussierenden Arbeit ist es eine Schrittfolge. Ich gehe und ich mache Unterschiede zwischen besser und schlechter. Und natürlich ziehe ich so meine Spur in ein unbekanntes Land, was Zukunft heißt. Wie soll ich jetzt wissen? Also ich brauche eigentlich Gegenwartswerkzeuge und ich brauche keine Zukunftsfestnageln oder Gestaltungswerkzeuge. Ein bisschen auch natürlich. Wenn ich irgendwie was verwirklichen möchte in Business und so weiter, dann muss ich klare Kennzahlen haben. Aber selbst heute, wie will ich in der schnellen wandelnden Zeit der Industrie 4.0, wie sie mittlerweile heißt, wie will ich in dieser komplexen Interaktion von Systemen, wie will ich da überhaupt sinnvoll noch Ziele stecken? Von der Wiege bis zur Bahre war damals schon falsch, zu meines Vaters und Großvaters Zeiten. Ja, also das heißt, trotzdem gab es da noch ein Versprechen in die Zukunft. Das aber findet ja nicht mehr statt. Also brauchen wir eher, und so verstehe ich NLP 4.0, so würde ich mal die Version bezeichnen, mit der wir langsam angekommen sind, als ein Flexibilitätstraining, also ein Surfen in systemischen Beziehungsmustern und Feldern. Dafür brauchen wir eine Parallelsprache, eine Metasprache, die sowohl erlebt, als auch, also wenn du so willst, im NLP Deutsch beschrieben, assoziiert und dissoziiert beschreiben zur gleichen Zeit. Und diese Synchronizität ist braucht Training, weil wir sind sehr gewohnt, immer noch im alten Sendempfängermodell aufzuwachen und uns zu unterhalten und zu kommunizieren. Ja, wir versuchen, die Zukunft zu manipulieren, anstatt eine offene und eine freie, gelenkige und geschmeidige Sicht auf die Zukunft haben zu können. Das entspricht einem nicht unproblematischen inneren Festhalte- und Sicherheitsbedürfnis, was ich ja teile. Ja. Ich habe eine kleine Tochter und natürlich habe ich ein Sicherheitsbedürfnis. Aber ich weiß genauso, und so bin ich aufgewachsen, über die Unwägbarkeit des Lebens. Also ist eigentlich doch der interessantere Gedanke, auf die Unwägbarkeiten des Lebens einzugehen. Und dafür halte ich so ein NLP-Training für ganz kostbar. Weniger Ziele zu stecken, zu erreichen, zu manipulieren, sondern eher, um für den Gedanken bereit zu sein, sozusagen zugriffsbereit. Ne? Du hast einen Mann, hast du gesagt, auf den hast du auch nicht gezielt, gehe ich mal von aus. Den hast du dir auch nicht gebastelt vorher. Und dann hast du ihn gesucht und wo ist er? Und dann hast du ihn gefunden und die Schritte dahin. Der kam irgendwann vorbei und du warst in dem Moment sehr wach und hast einen Kontakt mit dir selbst und deinen Bedürfnissen. Und Zong hat es gemacht oder in welcher Weise das immer für dich da war. Und ihr habt euch kennengelernt und ihr habt euch aufeinander bezogen. Ja. Und so entsteht, ist eine ganz andere Qualität. Nichts von dem, was wir aus meiner Sicht wirklich relevanten Zielen im Leben erreicht haben, also etwas, was wir als Glück, Lebensglück oder sowas betrachten können, haben wir in Form von Zielen erreicht. Ja. Bestimmte Business-Ziele oder Objektive, wenn du den Online-Kongress machst, musst du irgendwann auch sachlich werden, das ist klar. Und dann ist die NLP-Zielstrategie sehr hilfreich. Ich habe ja nichts dagegen, sie wird nur oft sozusagen zur Lebensgestaltung verwendet. Und da ist sie eher kontraproduktiv und manchmal tragisch.
Kann ich nachvollziehen. Das heißt, für dich ist jetzt, wenn du in deinen NLP-Ausbildungen mit Zielen arbeitest, dann differenzierst du sehr genau, für welchen Kontext das sinnvoll ist.
Ja, ich unterscheide 9 Typen von Zielen.
Oh.
Ja, da gibt es noch eine Reihe von mehreren. Ne?
Also, 9. Okay, also ich weiß nicht, ob dieser Zeitrahmen sprengt, aber verrat mir 9 Typen von Zielen.
Ja, das wird eine längere Aktion. Also deswegen nur mal als Beispiel haben wir im Deutschen ein relativ geringes Vokabular. Also wenn du im Englischen oder im Amerikanischen sagen würdest, aim oder you're aiming for oder was ist ein Goal? Ja, das ist die Rahmen zum Beispiel. Oder was ist ein Target? Etwas, was da ist. Ist das Target fix? Kannst du als Schützin oder als Zielerin dich darauf einstellen? Ist es aber schon beweglich? Dann müsstest du sagen, es ist ein Moving Target und du musst die Zielbewegung schon mitbedenken. Ja? Ist es ein Aim? Ist es eher sowas, im Deutschen würde man das vielleicht übersetzen am nächsten mit das Erstrebte oder etwas Erstrebenswertes, was wir im Deutschen meinen. Das ist dann etwas, wo wir eine Fantasie zu haben, in etwa, ja, wo wir eine Ahnung von etwas haben. Dann gibt es noch was, wie das, was ich dir eben gesagt habe, die rückwärtsbezogenen Ziele. Also Ziel, was wie eine unbestimmte Bestimmtheit, ja, wo wir, was manche Leute mit Bestimmung oder mit Berufung benennen. Ja, auf eine Berufung kann man auch nicht zielen. Man muss sozusagen laufen und versuchen, möglichst qualitativ hochwertig zu laufen. Das ist immer das für die einzelne Person dann heißt. Also es ist eher an Kriterien und eher an solchen Dingen gelegen.
Und das heißt, woran würdest du jetzt, wenn eine Berufung, wenn du sagst, da kann ich nicht drauf zielen, weil das ist ja immer wieder was mir viel begegnet, dass Leute auch versprechen, bei mir findest du sie, deine Berufung, wie würdest du denn dann anregen, dass man ja, sich der nähert, seiner Berufung?
Na, erstmal würde ich fragen, was hast du schon immer gerne getan? Und auch die unentdeckten Talente und Kompetenzen. Weißt? Für mich ist so ein wichtiger Punkt, dass, was die Personen, wenn mich jemand sowas fragt, dann würde ich eher danach fragen, was hast du denn schon? Also eher versuchen, die qualitativ guten Erfahrungen, die Person im Leben bisher hat, hervorzuheben und rauszufinden. Also Ressourcen und auch hier wieder lösungsfokussierend. Ja, zu fragen, was hast du denn Gutes erlebt? Weil in der Regel suchen die Leute außerhalb von sich. Und wenn sie nach einer Berufung gucken. Aber Berufung ist auch genau wie Beziehung nur oder wie Erfolg, nur eine Nominalisierung. Ja, und was ruft dich denn? Ja, wäre eine ganz andere, das wäre wieder so eine Art von Dekonstruktion von Nominalisierung. Wer oder was ruft dich denn? Ja, oder woran würdest du merken, dass du einer Berufung folgst, dass du einem Ruf folgst? Da können wir mit dem Wort rufen interessante Spiele machen. Und eigentlich würde ich bei einer Person, egal wie alt sie ist, erstmal damit beginnen, was sie alles schon getan hat, was sie alles erlebt hat, was sie bewegt hat, denn das sind ja schon Ressourcen, die da sind. Wenn jemand Also meine kleine Tochter ist jetzt gerade mal gut 2 Jahre. Also gut heißt 3 Tage, 4 Tage und 2 Jahre alt. Ne? Und ich habe die, als sie im Training hier war, morgens ist sie rumgekrabbelt. Und die hatte was mich sehr berührt hat. Da war eine Person ein bisschen außerhalb. Und die hat sich genau zwischen die Gruppe und zwischen die Person gesetzt. Und die konnte noch nicht laufen. Und hat aber ein Gefühl für Beziehungen. Und das ist das, was ich aus der Kindertagesstätte gespiegelt bekomme. Ne? Dass Kinder haben das in der Regel noch, wenn es nicht gerade zerstört wird, ein Gefühl für Beziehungen. Es ging nicht darum, dass die andere Person gehörte dazu. Und so wie wenn du es dir vom Bild her vorstellst, dass diese isolierte Person quasi wieder eine Art von Verbindung hat in die Gruppe. Das für mich war das sehr berührend. Und als die Person dann aufstand, verließ sie auch wieder und krabbelte von ihrem Platz wieder weg. Also es sind einfach, wir haben die natürliche Kompetenz als Menschen. Wir überlagern sie nur, wir verschatten sie nur. Also geht es hier im NLP für mich bei der Dekonstruktion oder dem Deprogrammieren eher wieder die unbrauchbaren Programme wieder zu vergessen, wieder zu verlernen und nicht bessere Programme zu finden, die toller sind. Ja. Denn die fußen ja eigentlich immer nur auf Vorstellungen, was richtig ist. Aber die Vorstellung, was richtig ist, ist unsinnig. Ja. Ist auch irrational. Weil wie weiß ich morgen, was, ja, wie heißt das schön im Rheinland, was interessiert mich morgen mein Geschwätz von gestern?
Ja, ja.
Das hat ja auch eine gewisse, neben der Schnoddrigkeit, die da drin steckt, hat es ja eine gewisse Art von tieferem Verständnis, wenn man so mit dem philosophischen Auge betrachtet. Das heißt, übermorgen ist die Welt eine vollkommen andere. Das erleben wir immer mehr, auch durch die Vernetzung, durch die kommunikative Vernetzung der Welt, sind wir viel erreichbarer und viel bewusster darüber geworden, wie komplex eigentlich tagtäglich, sekündlich, minütlich, stündlich, täglich sich die Welt wandelt. Und wir brauchen Werkzeuge, wenn man überhaupt von Werkzeugen sprechen kann. Auch das ist zum Beispiel so ein Begriff, der mir eigentlich überhaupt nicht schmeckt, weil ich dann so Hammer und Kneifzange im Kopf habe für menschliche Kommunikation. Aber eher geht es um Anpassungsmöglichkeiten, also eine Prozessorientierung. Und ich glaube, dass NLP da sehr, sehr viel zu bieten hat und es braucht den Mut, einfach in die Erfahrung einzugehen, den Mut in die Erfahrung reinzugehen und da sein eigenes NLP zu schreiben. Und das, was wir bisher im NLP haben, ist eine hervorragende Metasprache, mit der wir sehr gut modellieren und das Gute besser verstehen können. Ja, zum Beispiel eigene Talente, wie es auf der Suche nach der Berufung oder ähnliches ist.
Ja, das klingt für mich völlig einleuchtend. Klingt auch fast schon so wie ein schönes Schlusswort. Trotzdem noch auch an dich die Frage an dieser Stelle. Möchtest du noch was ergänzen? Du hattest mir ja im Vorfeld auch gesagt, dass dir so die innere Haltung ganz wichtig ist. Möchtest du noch ein eigenes Schlusswort kreieren an dieser Stelle?
Ja, ich habe über die innere Haltung, glaube ich, wird in dem, was ich gesagt habe, ganz gut erkennbar. Das heißt, das ist eher die Dekonstruktion oder eher das Lösungsfokussierende. Das ist, für mich ist das auch eine Haltung, wenn man schon wieder eine Nominalisierung bemühen will. Aber die sind ja auch wertvoll in diesem Zusammenhang zum Beispiel. Was ich noch hinzufügen möchte, war mir ein großes Vergnügen und ist und war mir ein großes Vergnügen, mit dir hier zu sprechen. Und vielen Dank auch für die Einladung und ja, alles Gute auch für deinen Kongress. Da liegt mir viel dran.
Ja, ich danke dir sehr. Also ich fand es hochspannend und hochphilosophisch. Und ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Tom. Und vielen Dank allen Zuschauern und Zuschauerinnen, dass ihr dabei wart.
Danke auch ganz meinerseits. Viel Vergnügen. Ja, bei dem Kongress.
Danke. Okay.